SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Und zu Gast Wolf Küper. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Hi.
Wir werden viel über Zeit reden, wertvolle Zeit, wie wichtig die ist für ein gutes Leben. Mhm. Wer gestern Abend Fußball geguckt hat, hat er seine Zeit gut verbracht?
Ja, Fußball ist ein richtiger Glücksbringer. Da kann man eine Menge richtig machen. Ja.
Warum?
Ja, weil das hat ein paar Elemente, die glücklich machen. Also Verbundenheit mit anderen Leuten. Mhm. Dann dieses Sinnfreie oder Zweckfreie.
Mhm. Das ist schön. Und wenn dann noch das Ergebnis stimmt, oder? 2-1, wunderbar.
Wunderbar.
Wunderbar. Wir haben hier vor der Sendung gesagt, dass wir uns duzen. Warum findest du das angenehmer, Wolf?
Wir sprechen ja über wichtige Lebensfragen, dann können wir doch uns auch duzen. Finde ich in Ordnung.
Du hast eben was Interessantes gesagt in Bezug auf Fußball gucken. Das sei gut verbrachte Zeit, weil zweckfrei. Mhm. Wie meinst du das?
Ja, wir kennen ja Flow zum Beispiel, ne? Flow-Gefühl, so dass man so sich ganz auf eine Tätigkeit einlässt, weil die wahnsinnig Spaß macht. Man wird komplett absorbiert und die hat aber keinen Zweck. Also man möchte damit nicht irgendwas erreichen. Es gibt kein Ziel. Und so ähnlich funktioniert es mit dem Glück auch. Ist wie eine Reise, ne? Wenn ich eine Reise mache, um an Punkt B anzukommen, mhm, dann kriege ich von der Reise nicht viel mit. Es soll ja schnell gehen, es soll ja effizient sein. Aber wenn ich sozusagen mich ganz auf die Reise einlasse und zum Beispiel aus dem Zugfenster gucke, mir das angucke, dann kriegt das einen eigenen Wert und das Ziel ist nicht mehr so wichtig. Also der Weg ist das Ziel. Und Flow und Glück funktionieren ähnlich. Die haben Momente, die sie besonders glücklich machen, sind nicht notwendigerweise welche, die einen bestimmten Zweck haben.
Und warum ist es dann bei einem Fußballspiel so? Ich meine, am Ende geht es ja doch um den Sieg.
Ums Gewinnen.
Oh, es geht schon ums Gewinnen.
Das stimmt schon. Aber ja, das ist so das i-Tüpfelchen sozusagen. Aber es macht einfach Spaß, mit den Leuten beim Public Viewing da zu stehen und zusammen zu sein, mhm, zu feiern.
Ja. Aber oft ist es ja schon so, dass wir am Ende eines Tages sagen, Chaka, der war super, ich habe was geschafft. Das, mhm, kann einen ja vielleicht schon zufrieden machen, aber würdest du sagen, nicht unbedingt glücklich?
Doch, wenn man an Sachen arbeitet, die einem Spaß machen, auch im, mhm, Beruf, oder das ist sehr erfüllend, ne? Und, mhm, alles, was erfüllt, das kann auch glücklich machen. Also es muss nicht immer, wir müssen jetzt nicht den ganzen Tag durch die Gegend tanzen, mhm, aber ja, viele Momente, die man glücklich erlebt, sind halt einfach welche, wo man ganz stark im Hier und Jetzt ist und in dem Moment selber und nicht irgendeinen Zweck verfolgt oder so. Und am Ende dieses Abhaken von To-Do-Listen, das macht nur sehr begrenzt glücklich.
Da muss ich eigentlich doppelt Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an einem Sonntagmorgen live ins Studio zu kommen. Könnt ihr, mhm, übrigens auch zuschauen, swr1.de. Den Sonntagmorgen könntest du auch anders verbringen als im Radio.
Mhm. Ja, wobei es schon cool, ne? Hier, aber ja, klar, man könnte, also was würde glücklich machen, ne? Ich glaube, wenn man morgens aufwacht und man hat jemanden neben sich liegen, den man liebt, und dann dreht man sich nochmal um und legt den Arm da drum und... Das ist, glaube ich, sowas, was sehr viel zum Glück beiträgt. Also das könnte ich auch alternativ, würde ich das auch gerne machen.
Okay, nimm dir Zeit. Die Rückeroberung des guten Lebens heißt dein neuestes Buch. Gutes Leben ist ja schon total subjektiv und persönlich, oder?
Ja, das merkt man auch am Fußball, ne? Also meine Tochter, die würde jetzt nicht gerne Public Viewing machen, mhm, oder vorm Fernseher sitzen und sich das angucken. Was aber nicht subjektiv ist, ist, dass wir Zeit brauchen. Insofern, das hatte mich damals schon fasziniert, ne? Weißt du, so der eine möchte am Wochenende vielleicht surfen gehen, der andere möchte in den Wald, der dritte möchte einen Projektantrag fertig machen, der vierte möchte Ruhe haben. Aber was die alle brauchen, ist ja dieses Wochenende, in dem sie selber entscheiden, was sie machen. Mhm. Das heißt, Zeit ist eigentlich so der kleinste gemeinsame Nenner. Und deshalb dürfen wir uns auch nicht so auseinander dividieren lassen. So Glück ist komplett individuell. Mag sein am Ende, ne? Aber am Anfang brauchen wir Zeit. Ich wollte übrigens noch was zu dem Fußball sagen, weil, ja, du das jetzt schon zweimal erwähnt hast, ne? Daran merkt man auch, dass Zeit so ein Politikum ist, ne, eigentlich.
Inwiefern?
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei der EM hat doch der Jens Spahn, mhm, hat auch gesagt, die Fanmeile in Berlin muss weg, die würde stören und sie würde ja auch nicht zum Bruttosozialprodukt beitragen, gar nicht, ne? Und ja, also da merkt man mal, was das für eine Perspektive auf die Freizeit von Menschen ist, ne? Also was soll das mit dem Bruttosozialprodukt?
Da sind wir dann dabei, ne? Es ist nur ein gelungener Tag, im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit, mit Erwirtschaften. Ja. Es geht ums Erwirtschaften.
Ja, genau. Und deshalb ist auch Care-Arbeit dann schon wieder so komisch unterbezahlt oder gar nicht bezahlt und so unterbewertet. Da kommt nicht viel Geld bei rum.
Bekannt geworden bist du mit deiner sehr persönlichen Geschichte eine Million Minuten. Eure Tochter Nina war 4, als sie den Wunsch hatte, eine Million Minuten mit der Familie zu verbringen. Das war 2010. Hast du den Moment noch im Kopf, als sie die Idee rausgelassen hat?
Ja, ist ein cooler Wunsch, oder?
Ja.
Also ich habe erst mal gedacht, ja klar, typisch Kind, ne? Also die haben ja alle möglichen Wünsche.
Aber wie hat sie das gesagt? Was war das für ein Moment?
Das war abends beim ins Bett bringen, meine ich. Und sie hat mitbekommen, dass das bei uns immer ein Thema war.
Zeit.
Das, ja, genau. Ich war wenig da, ich war unterwegs, habe für die UN gearbeitet und meine Frau war auch berufstätig und meine Tochter hatte zu der Zeit eine schwere Behinderung und das war sehr, sehr betreuungsintensiv und wir sind komplett ins Trudeln geraten und haben die Kontrolle so ein bisschen verloren. Das ging einfach nicht so weiter. Und sie hat das wohl irgendwie auch mitbekommen, dass die Zeit immer so knapp ist. Ne? Also dann sagt man, ja, ich lese dir jetzt noch eine Geschichte vor oder so und dann ist aber Schluss, dann muss ich wieder weiter. Und dann hat sie irgendwann gesagt so, boah, eine Million, das wär's. Und dadurch, dass sie so eine so extra Bedingungen hatte, konnte ich auch nicht einfach das so wegwischen. Ne? Sondern die Ärzte hatten uns auch immer gesagt, nehmt euch Zeit, das ist das Wichtigste. Und ja, wie soll man das aber machen im Alltag? Also so einfach ist das ja nicht.
Genau, ihr habt ja auch nicht so, also ihr habt da nicht sofort alles stehen und liegen gelassen und seid losgereist, sondern du hast dann erstmal den Job gewechselt. Und Referendariat, oder?
Nee, das war nicht so. Ich habe dann, das ging relativ schnell.
Okay.
Ich bin hinterher Lehrer geworden. Ne?
Ja.
Ich habe tatsächlich auf Lehramt auch studiert gehabt und das Referendariat in der Tasche gehabt. Habe dann nur danach promoviert, dann ging das irgendwie in eine andere Richtung weiter.
Okay, okay.
Aber da konnte ich quasi zurück, denn das war das große Privileg, die große Chance. Ja.
Und dann wart ihr knapp 2 Jahre unterwegs. Was hat das mit euch gemacht als Familie?
Ja, das ist natürlich die absolute Luxussituation, weil wir unfassbar viel Zeit hatten. Ne? Und wir konnten jeden Morgen ja im Grunde entscheiden, was machen wir jetzt. Also
ihr wart zu viert, muss man dazu vielleicht nochmal sagen.
Genau,
ne? Simon war auch noch dabei, der war ein Jahr.
Ein halbes Jahr, als
wir
los sind.
Ein halbes Jahr, als ihr los seid, genau.
Wirklich kleines Baby, also es war auch nicht die optimalen Bedingungen, die wir hatten. Ja, und das einfach morgens zu entscheiden, gemeinsam so, okay, was ist heute dran? Ne? Fahren wir ans Meer oder gehen wir in, wir waren viel in Australien, gehen wir in den Regenwald oben, in Queensland gibt's Regenwald. Was machen wir heute? Machen wir Sport? Gehen wir spielen? Das war schon irre. Und das verändert einen für immer, wenn man einmal das hatte, dass man über seine Zeit so frei verfügen kann, dann und das so schön ist, dann geht das natürlich nicht mehr weg, ne?
Gab es auch Momente, wo ihr nichts mit euch anfangen konntet?
Nee, da wäre ich immer nachgefragt. Tatsächlich nicht.
Also aber das wäre, ich fände das jetzt auch gar nicht so schlimm. Also nee, ich meine, Langeweile kann ja auch was Gutes sein.
Keine Ahnung, aber die hatten wir tatsächlich nicht. Mhm. Also das kommt einfach nicht auf, wenn man, wir sind ja auch ein bisschen rumgereist. Mhm. Wir waren in Neuseeland, Thailand, Australien, in verschiedenen Orten. Und dadurch war die Situation immer neu und die Welt ist so groß und so schön. Also Langeweile weiß ich nicht, wo die dann herkommen soll.
Und ihr seid euch auch nicht auf den Wecker gegangen? Doch.
Nee, wir haben uns...
Das glaube ich nicht.
Ja, ist so. Man ist ja so entspannt. Wo soll der Anlass herkommen? Also welche Stressoren gibt es noch, wenn man so lebt? Wir haben uns eher kennengelernt, viel besser, als das, glaube ich, im Alltag normalerweise so ist. Ne? Weil man sich in allen Situationen erlebt.
Das ist nicht immer gut, wenn man sich besser kennenlernt.
Das kommt drauf an, wie man da an seiner Seite hat. Wenn das gute Leute sind, dann her mit dem Kennenlernen. Ne? Mhm. Ja.
Und ein bisschen ein Punkt war so, Nina hat natürlich in der Zeit weniger andere Kinder kennengelernt. Ne? Das ist sowas, was wahrscheinlich anders ist, wenn man an einem Ort bleibt.
Wobei wir immer auch sie in Kitas gesteckt haben. Also die war dann auf irgendeiner Waldorfschule in Queensland und dadurch hatte sie immer eine Anbindung. Der Simon war ja noch zu klein dafür. Der hat dann die Zeit mit uns verbracht. Insofern, wir hatten nie das Gefühl, ich glaube nicht, dass sie im Nachhinein sagen würde, sie hätte sich da irgendwie einsam gefühlt oder so. Das ist, glaube ich, das ist ganz gut gelaufen.
Faule Sau mit Luxusproblemchen, das ist ein Zitat. Solche Mails hast du bekommen.
Ja, ich habe sogar eine E-Mail gekriegt, dass ich ins Arbeitslager soll, mal besser, anstatt um die Welt zu fahren. Ich glaube, dahinter steckt die Angst, dass wenn wir uns Zeit nehmen, dass das auf Kosten der Gesellschaft geht und vielleicht auch so ein bisschen ist es eine Neiddebatte. Ich glaube, so als ich 25 war, da gab es den Neid gegenüber dem Porsche-Fahrer. Ne? Der bezog sich darauf, dass jemand Porsche fährt. Und heute ist, glaube ich, ein bisschen andersrum. Sozialneid ist so, wenn jemand irgendwie auf dem Platz sitzt irgendwo vor 16 Uhr und ein Buch liest, dann ist der verdächtigt. Ne? Was ist mit dem? Was stimmt mit dem nicht? Ne? So arbeitet er gerade nicht.
Aber die Frage ist natürlich schon, wie habt ihr das finanziert? Also vielleicht können wir das an der Stelle kurz auflösen.
Ja, also wir hatten natürlich das Privileg, dass ich in einen neuen Job zurückkommen konnte. Das muss man davor sagen. Finanziert haben wir es, indem wir wirklich alles verkauft haben. Also wir haben hinterher bei Null angefangen mit einer leeren Mietwohnung und irgendwelchen Matratzen von Freunden oder was auch immer.
Und, also Hausstand verkauft,
Hausstand
das war das
verkauft,
eine?
Komplett, dann alle Ersparnisse aufgebraucht. Aber wofür auch sonst als für Zeit, das bin ich immer noch von überzeugt. Mhm. Und dann haben wir auch einen Kredit aufgenommen, wobei wir den nur bekommen haben für ein Auto.
Ihr habt gesagt, ihr kauft euch von dem Geld ein Auto?
Ja, also ich kann da jetzt nicht in die Details gehen. Aber das ist so, man kriegt locker 35.000 Euro für ein Auto. Mhm. Aber wenn man zu dem gleichen Berater geht und sagt, ich brauche 35.000 Euro, weil ich möchte mit meinen beiden Kindern, meiner Frau, eine Reise machen und wir brauchen dringend Zeit zusammen, da kriegt man gar nichts. Das ist interessant, oder?
Mhm. Ja. Und dahinter steckt?
Wir haben eine Leistungsgesellschaft, ne? Und das ist ja auch gut so. Also ich finde das schon okay, ne, wenn man leistet. Also das mache ich auch mein ganzes Leben gearbeitet, aber ja, wir haben jetzt auch diese Teilzeit-Lifestyle-Debatte, ne? Das ist ja im Grunde diese gleiche Geschichte wie mit dem Luxusproblem. Also die Idee ist, wenn man nicht erwerbstätig ist, macht man was falsch. Und ich habe neulich mit meiner Tochter gekocht, nachmittags, 2 Stunden. Ich habe es auch noch versemmelt, habe es anbrennen lassen, nochmal. Und dann habe ich mich echt gefragt, so ist das jetzt hier Lifestyle-Teilzeit, ne? Oder ist das eigentlich Care-Arbeit? Also was ist es? Und warum wird das eigentlich nicht wertgeschätzt? Das ist doch komisch irgendwie.
Also dein Plädoyer wäre, und damit sprichst du gegen den Trend, eher für mehr Teilzeit, weil im Moment ist ja eher so die Haltung, lieber mehr, also nicht lieber, sondern besser mehr arbeiten, damit die Konjunktur anspringt.
Ja, damit wir Wohlstand haben. Das wird immer damit begründet, dass man Wohlstand hat, deshalb sollen wir viel arbeiten. Aber ich frage mich immer, Wohlstand beinhaltet eigentlich Zeit. Also wenn wir gar keine Zeit mehr haben, dann können wir viele Sachen auch nicht machen. Das ist wo mit diesem... Jeder hat zu Hause so einen Stapel Bücher, die sind gekauft, aber nicht gelesen. Und da kommt immer nur eins drauf. Und das ist der Wohlstand, den wir momentan haben. Das ist Wohlstand ohne Zeit. Also wir brauchen ja auch die Zeit, die Dinger zu lesen. Sonst brauchen wir ja keine neuen kaufen. Und das Plädoyer wäre tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die doppelte volle Berufstätigkeit schaffen plus Kinder. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also wir hätten das niemals geschafft.
Wir werden wahrscheinlich aber auch noch auf den Punkt kommen, das muss man sich ja auch leisten können, weniger zu arbeiten. Also weil ich meine, klar, nimm Mutter, Vater, 2 Kinder, Miete ist super teuer, die müssen beide arbeiten und Vollzeit vielleicht dann auch, weil sonst das Geld nicht reicht.
Ja, ich frage mich auch immer, wie das, also wir haben uns ja damals quasi finanziell ruiniert, aber ich frage mich auch, es gibt Berechnungen von Wissenschaftlern, die sagen, also es ist sehr gut möglich, einen guten Lebensstandard zu haben mit Teilzeit in Deutschland, auch wenn sogar mit einem Verdiener, der 2/3 arbeitet, beziehungsweise mit 2, die eine halbe machen. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage sowas berechnet wird, das kommt mir auch mal ein bisschen knapp vor. Auf der anderen Seite, wir haben wirklich viel Geld auch für Quatsch, ne? Also jeder hat doch so Kartons irgendwo im Keller oder auf dem Speicher, wo irgendwelche Sachen drin sind, von denen man dachte, man braucht die. Und für die hat man ja, die hat man ja finanziert durch Arbeit. Ne? Und es gibt in Deutschland 500 Millionen Retouren jedes Jahr. Und wenn ich dann in so einem Retourenshop selber stehe mit meinem Dings, was ich dachte, was wichtig ist, für das ich 17,99 ausgegeben habe, dann habe ich es bestellt, ausgepackt, wieder eingepackt, schicke ich wieder zurück. Dann denke ich mir auch so, mein Gott, das hätte ich mir auch sparen können.
Also. Und ich sehe jetzt Rheinland-Pfalz vor mir, wie sie in Gedanken den Keller durchgehen und überlegen, welche Kiste kann weg? SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Wolf Küpper. 1 Million Minuten, sein erfolgreiches Buch, wurde auch verfilmt, war 2024 im Kino. Ich habe irgendwo gelesen, Paartherapie mit Popcorn.
Ja, ich glaube, das war eine Journalistin aus Hamburg, die das geschrieben hat.
Trifft's das?
Ja, der Film hat noch einen anderen Fokus. Ne? Da geht es ein bisschen mehr um die Verhandlungen, wer macht jetzt eigentlich hier die ganze Care-Arbeit und wer schafft die Kohle ran. Da bin ich dem Chris und Caroline Herfurth auch, die hat darauf bestanden, auch, dass das auch thematisiert wird, weil das ein Thema ist, was ihr so am Herzen liegt. Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ne? Es war natürlich unglaublich. Ne?
Wenn ich meine, die eigene Geschichte im Kino.
Ja.
Krass, oder?
Das war verrückt, ja. Es war eigentlich auch sehr schön. Ich hatte das Buch für Nina geschrieben eigentlich, weil ich ihr zeigen
also
wollte.
Also für eure Tochter?
Mhm. Genau, weil sie ja das initiiert hat im Grunde und als dann der Film rauskam, mussten wir dann nach der Premiere in Berlin, das war Zoopalast, ne, da gehen 800 Leute rein oder was, mussten wir dann auf die Bühne oder durften. Und dann stand sie neben mir und sie ist 20 inzwischen, also das ist eine Frau. Und dann stand sie neben mir und dann habe ich ins Publikum gefragt, so wer hat die Idee gehabt zu der Million Minuten? Und dann haben die angefangen so, Nina, Nina. Und das war so, das werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben, es war so schön. Und sie hat so gestrahlt. Ja, das war halt für sie dann auch. Und ja, ich denke, der Film hat das Ganze nochmal eine Nummer weitergedreht. Ne? Ich habe mich mal gefragt, warum war das ein Filmstoff? Ich glaube einfach, weil Leute auch wissen wollen, was passiert denn, wenn man sich Zeit nimmt. Ne? Und warum haben wir eigentlich, das ist ja die Hauptfrage, ne? Warum haben wir für alles Zeit im Grunde? Also tanken, Klopapier kaufen und so weiter, aber nie für die wirklich wichtigen Dinge, ne? Also oder so selten. Ja, das war das Experiment und ich glaube, das hat die Leute dann auch in die Kinos geschwemmt. Und Caroline Herfurth wahrscheinlich auch und Tom Schilling.
Also die zwei haben euch gespielt als Paar. Ja, genau. Ja. Wie hat sich euer Leben danach verändert? Also ihr habt dann ja ein paar Jahre in Südafrika gelebt. Da hast du als Lehrer und Lehrerausbilder gearbeitet. Das war dann schon auch nochmal ein anderes gemeinsames Leben, oder?
Ja, natürlich, genau. Südafrika ist ein wunderschönes Land, aber ist natürlich das unfairste Land der Welt offiziell. Ne? Also gibt es so einen Koeffizienten, der ausrechnet, wie ist der Unterschied zwischen arm und reich, und der ist da am extremsten. Und das fand ich für meine Kinder total spannend. Ich habe früher schon in Entwicklungsländern gearbeitet, aber Südafrika ist das Extreme, was ich jemals gesehen habe. Und insofern habe ich da auch nochmal eine Menge dazugelernt, muss ich sagen. Ja.
Und du hast da Tatenda kennengelernt in Kapstadt, ein illegaler Obdachloser. Einwanderer.
Aus Zimbabwe, ja.
Ja. Und du nennst ihn jetzt in deinem neuesten Buch deinen Lehrer. Warum?
Ach, das ist einfach, ich hatte da die Chance, mit dem zu sprechen und mit ihm so ein bisschen zu begleiten. Oder er hat mich begleitet, wie immer. Und das war eine unheimliche Chance, weil der war wirklich bettelarm. Und ich kam auch mit diesem Klischee dahin, dass die Armen ja gar nicht so, es gibt dieses Happy-Poor-Klischee, ne? Die sind, in Wirklichkeit sind die gar nicht so. Also denen geht's gut, den Armen, und denen geht's halt gar nicht gut.
In Anführungsstrichen glücklich in ihrer Armut.
Weil die die richtige Haltung haben, die haben die richtige Einstellung und dann sind die wieder glücklich. Ne? Und das ist Quatsch, also es stimmt nicht. Ne? Wenn du eine Zahnwurzelentzündung hast und du hast das Geld nicht zum Zahnarzt zu gehen, bist du nicht glücklich. Und wenn jemand an Durchfallerkrankungen stirbt, ist man auch nicht glücklich. Also die sind nicht glücklich, die sind aber weise. Und die Tatenda. Der hat dann einmal hat er so einen Job gehabt, das fand ich total irre. Und zwar gibt's ein Hotel in Kapstadt, das veranstaltet Sushi-Partys für Hunde.
Sushi-Partys für Hunde.
Ja, das ist wirklich das Ende der Gesellschaft da. Und 20 Kilometer weiter sind die Townships mit Millionen von Leuten, die wirklich nicht wissen, was sie essen am Ende des Monats. Und also, dann gibt es diese Sushi-Partys für Hunde. Und Tatenda hat in diesem Hotel einen Job gekriegt und hat eine dieser Partys, die war dann allerdings für Menschen, begleitet und hat das beobachtet. Das war so Fine Dining, aber All You Can Eat Fine Dining. Ne, also so ein Riesenbuffet, wo immer weiter aufgefahren und die Leute waren alle schon satt und haben noch mehr gegessen, weil das muss sich auch lohnen, wenn man da investiert in den Abend. Und dann hat er zu mir gesagt so, this is the end of your happiness, isn't it? Und also das hier ist doch die Grenze, ihr seid an eurer Grenze angekommen, weil ihr wollt mehr, aber es macht euch nicht mehr satt, ihr seid satt. Und egal, was ihr noch reinstopft, ihr werdet ja nicht mehr satter und auch nicht glücklicher. Und das hat mich total beeindruckt, diese. Da habe ich gemerkt, so, ja, es stimmt. Also es wird nicht mehr besser, wenn wir das Gleiche immer weitermachen.
Du arbeitest heute als Trainer und Coach für Zeitkultur und biografische Transformation. Klingt sperrig, lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Du berätst vor allem Führungskräfte, die erfolgreich und reich sind, aber nicht glücklich?
Ja, oder die an irgendeiner Stelle in ihrer Biografie sind, wo es nochmal entweder hochskaliert wird, also was weiß ich, die werden dann Vorstand oder so. Oder wo sie sagen, sie möchten nicht mehr so weitermachen wie bisher. Also es gibt irgendeinen neuen Punkt oder einen Knick in der Biografie und die Frage ist, wo geht's dann lang? Also jetzt habe ich gerade, ich nenne den mal Manfred. Manfred ist Werksleiter in einem internationalen Konzern und die haben ein Budget von, ich glaube, ja, 400 Millionen Euro hat der. Tausende von Mitarbeitern, die Verantwortung dafür. Und jetzt haben sie ihm gesagt, er kann im Prinzip gehen. Und er kriegt eine Abfindung, die ist höher als das, was man so im Leben verdient normalerweise. Und
der ist wahrscheinlich noch nicht im normalen, in Anführungsstrichen, Rentenalter.
Nee, ist ein bisschen davor, aber weil es ein internationaler Konzern ist, gehen die dann früher. Und ja, der ist im Grunde erstmal, man könnte ja sagen, so, jetzt geht's richtig los, ne? Du hast die Asche, der ist noch gesund, jetzt geht's los. Und in Wirklichkeit fällt aber ganz viel weg, die Erfüllung aus dem Beruf, die Verantwortung, die Autorität, alles, was er da genommen, der macht seit 17 Jahren, trifft er jeden Tag 20 wichtige Entscheidungen. Und der ist, am Anfang war der komplett ratlos, ne? Was soll ich jetzt machen mit der Zeit, ne? Also, das reicht ja nicht, einfach nur Zeit in die Finger zu bekommen, sondern die Frage ist ja, wie gestalte ich die denn auch so, dass das für mich jetzt Sinn macht?
Aber ich meine, er hat natürlich eigentlich doch den Luxus, also jetzt, also als er noch berufstätig war, er hatte so viel Geld, dass er sich Zeit kaufen kann.
Wenn Leute das hinkriegen, ist das super, ne?
Es gibt also ja dieses, es fängt ja schon damit an, dass sich jemand vielleicht eine Reinigungskraft leisten kann.
Ne? Genau. Ja, es gab ja mal so dieses Gerücht, dass Geld nicht glücklich macht, ne, weil es eine Studie gab und die Studie war falsch. Und das ist auch, die ist auch widerrufen worden im Prinzip. Aber das hat sich so festgesetzt, dass das immer noch so eine goldene Regel ist, ne? Ist aber,
stimmt sagt man so, stimmt aber nicht. Also du sagst, nee. Geld kann schon glücklich machen.
Und zwar genau dann, wenn man sich Zeit zurückkauft dadurch. Dann, und wenn man sozusagen nicht das in Dinge investiert, sondern, also es ist alles wissenschaftlich tatsächlich erwiesen. Wenn man es schafft, sich Zeit zu kaufen, dann macht Geld sehr, sehr, sehr viel Sinn und macht auch glücklich.
Was ist aber mit dem LKW-Fahrer, der Pflegekraft, der selbstständige Handwerker, die ja, sich...
Da ist nicht viel übrig am Ende des Monats, um sich irgendwas zu kaufen und die, ne, die haben auch wahrscheinlich keine Reinigungskräfte. Da fängt man dann klein an, zum Beispiel, indem man Pausen anders gestaltet als sonst. Wir haben übrigens, also eine, der durchschnittliche Deutsche, muss man auch sagen, hat 20 Stunden Handyzeit in der Woche, ne? Das ist ein ganzer Tag. Also da ist Zeit, die kann man anders verwenden.
Aber das muss ich ja erstmal schaffen. Ich sitze auf, ich bin platt nach einem Arbeitstag, ich war vielleicht viel unterwegs und dann knall ich mich aufs Sofa und dann glotze ich blöd hin und her und nebenher gucke ich noch aufs Handy. So.
Genau, das ist dieses Sofalizing, ne? Das mache ich auch manchmal und dann komme ich mir aber gleichzeitig doof vor und denke so, das kann ja nicht alles sein. Ne? Aber das machen wir ja nicht, weil wir doof sind oder uninspiriert, sondern platt abends. Ne? Insofern ist auch diese Idee, wir haben doch genug Zeit, wieso brauchen wir noch mehr oder warum stellen wir uns jetzt irgendwie an? Wir haben die Zeit ja oft in Momenten, wo wir sie gar nicht mehr richtig nutzen können. Mich erinnert das so ein bisschen an dieses, kennst du das noch, dieses, das bisschen Haushalt, macht sich doch von selbst, sag mal, Mann, da hatten die Frauen ja angeblich auch immer Zeit, ne?
Ja.
Also, so, aber haben sie nicht, ne? Also, die Zeit ist vollgepackt mit irgendwas oder man ist abends müde, das ist diese Tetris-Zeit. Also, wir müssen gucken, wir kriegen oft nicht mehr Zeit sehr einfach. Das ist schon außer Handykonsum einschränken und so weiter. Ansonsten ist es sehr schwer, an mehr Zeit ranzukommen. Aber wir können schon gucken, dass wir die Zeit, die wir haben, besser verbringen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Wolf Küper. Und wir haben gerade über einen Werksleiter gesprochen. Wir haben ihn Manfred genannt, ja, der eine hohe Abfindung bekommt, Frührente geht und plötzlich mit der vielen freien Zeit nichts anfangen kann. Ralf Seibel aus Speyer schreibt dazu, Manfred kann sich ja sozial mit dem vielen Geld, das er nun hat, engagieren. Was sind das für Menschen, die nicht wissen, was sie tun sollen? Was sagst du denen?
Ja, ich würde sagen, das sind erstmal ganz normale Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr viele Bedürfnisse über den Beruf abgedeckt haben. Das Bedürfnis nach Verbundenheit, das Bedürfnis nach Kompetenz, Bedürfnis nach Sinn. Und das ist kein Pappenstiel, wenn das plötzlich nicht mehr da ist. Aber der Hinweis ist natürlich richtig. Also es gibt Studien, die sagen, wenn Rentner sich nach der Rente kurz danach wieder Projekte suchen, dann sind die glücklicher, als wenn sie das nicht machen.
Also sich bei der Tafel engagieren oder irgendwie so ehrenamtlich vielleicht auch.
Genau, kann man ja machen, weil nämlich der Sinn, also die Zugehörigkeit auch zu Prozessen, die über den eigenen Alltag hinausreichen, die eigene Wohnung, dieser Sinn, der ist total wichtig. Das ist einer der Glücksfaktoren. Und die Verbundenheit, wenn man dann mit den Leuten zusammen hinter der Tafel steht und da stehen die Leute davor, das ist auch ein Bedürfnis, was ganz, ganz wichtig ist. Also die Frage, ob aus unserer Zeit eine glückliche Zeit wird, die hängt im Wesentlichen davon ab, ob unsere Grundbedürfnisse, das sind so 5, 6 oder so nur, ob die abgedeckt sind oder nicht.
Aber wenn wir das, da sind wir wieder beim Lkw-Fahrer oder bei der Pflegerin, die dann aber nach einem total anstrengenden Arbeitstag einfach platt sind und aber so ein Engagement, ich meine, das hilft ja, also das macht dich ja glücklich nicht erst, wenn du Rentnerin bist. Weißt du, was ich meine? Also man könnte ja auch schon, während man berufstätig ist, und ich meine, das machen ja auch viele, die zerreißen sich für ein Ehrenamt. Aber es ist sinnstiftend.
Das
aber
stimmt,
wir haben eigentlich zu wenig Zeit.
Genau, also ich glaube, die meisten von uns haben ja zu wenig Zeit. Ne? Also, und ich glaube nicht, dass man da jetzt das Glück dadurch fördert, dass alle versuchen, jetzt noch obendrauf was zu machen. Ich glaube, das ist einfach zu viel verlangt. Aber es gibt so kleinere Tricks, wie man an Zeit kommt, wenn man sehr, sehr viel arbeiten muss. Übrigens Tatenda, über den wir eben gesprochen haben, der musste 18 Stunden am Tag arbeiten, um überhaupt nur am nächsten Tag wieder weiterarbeiten zu können. Ne? So, das ist der Extremfall. Aber was man machen kann, sind zum Beispiel also Reduzierung von Handyzeit, da kommt richtig viel bei raus. Dann echte Pausen ist ein Ding, dass man zum Beispiel während einer Pause nicht vom Bildschirm dann aufs Handy guckt, sondern dass man also nicht umschaltet, sondern dass man tatsächlich abschaltet. Das bringt viel. Dann Rituale sind ganz wichtig. Und da haben wir so die Morgenstunde und die Abendstunde. Also niemand kann bestimmen, was du, außer schreiende Kinder, was du 3 Minuten machst, bevor du ins Bett gehst und 5 Minuten. Also da ist eine Nische, die ist privat und die ist geschützt. Und da kann man auch 20 Minuten Yoga machen oder meditieren oder was Schönes hören oder so.
Du hast selbst geschrieben, mit dem Meditieren kriegst du es nicht hin. Und jetzt rätst du zu meditieren. Das finde ich ja jetzt auch lustig.
Ich versuch's ja aber. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
Ja, genau.
Ja, also Rituale sind wichtig, morgens auch. Und Sinnstiftung ist eben ganz wichtig. Und wir brauchen auch eine andere Wertschätzung. Also ne, diese ganzen unterbezahlten Jobs im Bereich der Care-Arbeit, ne? Wir werden ja sehr, sehr viele Leute haben, die arbeitslos werden wegen KI. Und die werden ja wahrscheinlich in diese Berufe gehen. Wir brauchen eine andere Wertschätzung. Also
du redest jetzt von der Erzieherin, von der Kindergärtner, Pflegekraft, von der Krankenschwester.
Pflegekraft da in dem Altenheim von meinem Papa. Die leisten Unfassbares. Die sind aber permanent unter Zeitdruck und die sind auch nicht toll bezahlt. Mhm. Und dann, und die haben eine wahnsinnige Verantwortung auch noch, ne? So, und das funktioniert dann halt nicht. Und wenn man diese Jobs endlich mal aufwerten würde, aber auch die Care-Arbeit zu Hause, dann wäre das ja viel leichter, sich darauf einzulassen. Und dann könnte man da auch mehr Spaß haben. Und mein Vater ist im Altenheim und der hat einen Pfleger, der liest dem manchmal was vor. Und dieser Pfleger gerät dadurch wahnsinnig unter Zeitdruck. Also der ist dann immer hinten dran sozusagen. Das ist doch echt mies, oder? Also, und ich denke, ja, Wertschätzung ist ein wichtiger Schlüssel, um Zeit aufzuwerten. Gegenseitige Wertschätzung.
Und Zeit allein reicht aber nicht, sagt dein Vater Helmut, der ja auch immer wieder in deinem Buch Nimm dir Zeit auftaucht. Also er ist schon so eine Art Inspiration auch für dich bei dem Thema, ne?
Ja, er ist auch einer meiner Lehrer quasi und mein Vater natürlich. Der ist im Altersheim, das ist ja oft die letzte Station und der ist blind und ist auch eigentlich fast taub, obwohl er das auch niemals zugeben würde. Und dann wird das Leben kleiner und langsamer und dann hat man sehr, sehr viel Zeit. Die Leute, die da im Altersheim sitzen, die haben alle wahnsinnig viel Zeit, die können die aber gar nicht mehr nutzen, richtig, ne? Dann unterhalten die sich mit Alexa, die Pfleger bringen die Medikamente rein und das Essen, stellen das ab, gehen wieder raus, haben selber auch keine Zeit. Aber die Menschen sitzen da und warten auf Anrufe. Und das ist so die große Freude. Und das ist ein ernster Zustand. Das muss man eben wissen, dass wenn man jetzt gesund ist und Leute um sich herum hat und entscheiden kann, was man macht, dann ist das ein Riesengeschenk. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mit den alten Leuten unterhält, ne, die haben eigentlich ziemlich gute Tipps, so, worauf man achten soll. Weil die wissen ja am Ende des Lebens, was sie gut gemacht haben und was sie verpasst haben. Da gibt es auch berühmte Bücher über diese Regrets, das, was man so bereut. Und der eine Tipp Nummer 1 ist eigentlich immer, nimm dir Zeit für deine Freunde. Und zwar mehr, als wir das normalerweise tun. Und dann nimm dir auch Zeit für dich selber, treff autonome Entscheidungen. Das sind so die Sachen, wo die Leute am Ende des Lebens sagen, ja, das habe ich zu wenig gemacht, habe ich nicht.
Und also nicht jeder ist aber, glaube ich, so ehrlich, das sich auch einzugestehen, oder? Aber Helmut, dein Vater, ist so ehrlich.
Ja, das war lustig. Der hat mir gesagt, ich könnte bei ihm umsonst telefonieren. Ich soll alle meine Freunde anrufen. Er wird das übernehmen. Da habe ich gesagt, ja, also Das geht ja mit dem Handy, der ist halt vor der Handyzeit ausgestiegen aus der technologischen Entwicklung. Ich glaube, wenn man am Ende des Lebens steht, dann kann man auch ehrlich sein. Dann macht man sich auch nichts mehr vor, warum auch. Und anderen braucht man auch nichts mehr vormachen.
Und ist es dann aber dieser, ja, inzwischen schon etwas altmodische Begriff von der Work-Life-Balance?
Ach, der Begriff ist echt schwierig, weil der tut so, als gäbe es so isoliert ein Leben, eine Arbeit. Und Arbeit ist ja ein Teil des Lebens. Mhm. Das ist, ich kann mit dem nicht so viel anfangen, aber ist auf jeden Fall wichtig. Der Witz ist, ich habe das untersucht im Buch, die Sachen, die man am Ende des Lebens bereut, nicht gemacht zu haben, ne? Mhm. Die sind ziemlich gleich mit den Sachen, die man jetzt immer vor sich herschiebt, wenn man sagt so, ich müsste eigentlich unbedingt mal das und das oder ich würde mal gern das und das machen, aber komme ich gerade nicht zu. Und da gibt es Studien, man verschiebt es das ganze Leben immer weiter, weil man auch so unter der Illusion leidet, quasi das Leben wäre endlos. Man denkt, das mache ich irgendwann, aber das irgendwann, das kommt nicht. Also das irgendwann kann man jetzt machen, aber das kommt nicht später.
Gut, andererseits könnte man aber sagen, wir werden älter, wir leben länger, ich kann es mir doch in Anführungsstrichen vielleicht schon aufheben, dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Wäre schön. Aber die Bedingungen, die eintreffen müssen, um zum Beispiel so eine Weltreise zu machen, ne, da brauchst du Geld, du musst gesund sein, du darfst keine pflegebedürftigen Angehörigen haben, du musst Zeit haben, gleichzeitig Zeit und Geld gibt es fast sowieso schon nie. Das heißt, diese ganzen Bedingungen, die man braucht, um das irgendwann eintreffen zu lassen, das passiert fast nie gleichzeitig. Weil die Trends auch gegenläufig sind. Also entweder habe ich Zeit, dann habe ich aber kein Geld. Oder ich habe Geld, dann habe ich aber keine Zeit. Und das passiert einfach nicht. Deshalb muss man ziemlich aufpassen, dass man bestimmte Dinge versucht zu machen, die man eigentlich wirklich sowieso unbedingt machen will.
Damit wir Zeit besser und wertvoller nutzen, schlägst du Listen vor. Also, dass wir aufschreiben, was wir machen würden, wenn wir nur 10 Minuten noch zu leben hätten oder nur noch bis zum Abend oder paar Wochen vielleicht auch?
Ja, jetzt hast du den Trick ja schon verraten. Also Listen machen wir ja eh, wir haben ja jeden Tag To-Do-Listen.
Ja.
Aber diese Liste ist wirklich speziell. Also wenn man sich vorstellt, ich hätte nur noch 5 Minuten, was würde ich dann machen? Dann kommt immer irgendein Anruf. Wenn man sich vorstellt, was würde ich machen, wenn ich noch 1 Stunde hätte? Dann kommen auch Anrufe, vielleicht der Versuch, jemanden noch persönlich zu sehen. Was würdest du machen, wenn du einen Tag hättest? Da kommen dann schon irgendwelche Orte an, die man geht, Leute, die man trifft. Was würdest du machen, wenn du noch 1 Woche hättest? Das ist insofern so spannend, weil es auf der einen Seite so eine Art Wunschliste ist, auf der anderen Seite so eine Dringlichkeit hat. Und wir machen eigentlich immer das, was dringend ist. Das machen wir zuerst. Und jetzt ist das plötzlich dringend. Und diese Liste kann man sich machen. Und das Schöne ist, die kann man dann abarbeiten. Also diese Sachen, die man in den ersten 60 Minuten machen würde, die kann man an dem Abend dann tatsächlich tun. Und das ist schön. Das macht Spaß. Also es ist nicht lebensfroh und praktisch, durch die Gegend zu rennen, sich die ganze Zeit vorzustellen, man stirbt.
Ich wollte gerade sagen, okay, aber es ist so eine Art Self-Coaching.
Ja, also ich mache das im Coaching auch. Und das öffnet einem nochmal so ein bisschen die Augen, was sind eigentlich Prioritäten, die man immer wieder verschiebt, die aber eigentlich gar nicht aufschiebbar sind. Also jedenfalls nicht langfristig.
Aber du gehst nicht so weit, dass ich jetzt schon, also doch, in dem Buch schreibst du sogar, man könnte auch sein Testament verfassen und das würde auch...
Das sind so übliche Tricks. Mit dem Testament, das würde ich nicht machen, aber was ganz schön ist, ist dieses Museum zum Beispiel, dass man sich vorstellt, wenn nach meinem Tod ein Museum über mein Leben eröffnet wird, was kommt da rein? Was sehen die Leute? Was möchte ich, was bleibt? Und die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, was sind die roten Fäden in meiner Biografie? Und diese roten Fäden, die gehen im Alltag oft unter, auch in diesen ganzen beruflichen Zielen, die man hat und so weiter. Aber was macht mich eigentlich aus? Was habe ich über Jahre, Jahrzehnte hinweg verfolgt? Wo möchte ich mal sein? Was sind meine Werte? Das sind wichtige Fragen, die sollte man nicht vergessen.
Und die Idee dahinter ist, dass wenn ich mich damit auseinandersetze,
das ändert
dass,
was.
Wie kriege ich es dann auch geändert, dass ich es vielleicht doch wichtiger nehme? Weil das eine ist ja, ich mache es mir bewusst, aber das heißt ja noch nicht, dass ich, wenn ich mir vornehme, jeden zweiten Tag Sport zu machen, dass ich es dann auch hinkriege und mir die Zeit für mich nehme und den Sport mache.
Das ist richtig, das ist auch komisch, ne? Dass man so oft weiß, was gut wäre, es dann aber nicht macht. Da gibt es ein italienisches Sprichwort, ne? Zwischen Wissen und Machen liegt ein ganzer Ozean. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also es geht nicht anders. Das ist der kleine Anfang.
Und ich schreibe es mir vielleicht in einen Kalender oder ich mache mir ich mache es mir dann doch als To-Do. Die Zeit für mich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig.
Auf die To-Do-Liste. Ja, der Bewusstseinswandel, oft braucht man so einen Game-Changer im Leben. Also eben hatte auch ein Hörer, glaube ich, per Audio-Nachricht gesagt, er hätte einen Schicksalsschlag erlitten und in dem Moment...
Er arbeitet im Rettungsdienst und merkt da, wenn die Leute Schicksalsschläge erleben, dass sie dann, ne, dass ihnen dann bewusst wird, es muss sich was ändern.
Und die Kunst ist halt, es hinzukriegen, bevor der Schicksalsschlag da ist, denn der hat immer so einen wahnsinnig hohen Preis, dass sich danach ja nicht alles zum Besseren verändert nur. Und oder man hat halt wahnsinnig Glück, so wie ich. Ne? Also mein Game Changer war ja nun mal meine Tochter mit ihrem Vorschlag der 1 Million Minuten. Und da habe ich natürlich irre Glück gehabt. Also da, ne? Denn das war ja rundum positiv. Also
ja. Sagen wir mal so, in Rheinland-Pfalz fangen in einer Woche die Sommerferien an.
Ja.
Also wäre vielleicht eine gute Chance, wertvolle Zeit gemeinsam gut zu nutzen.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir sind am Ende von SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und da gibt es auch immer ein kleines Dankeschön. Ich habe dann so gedacht, es muss natürlich irgendwas sein, was irgendwie mit Zeit zu tun hat. Es darf nicht groß sein, weil du bist mit dem Zug angereist. Es darf auch, dir geht es nicht um Besitz. Konsum ist ja überhaupt nicht dein Ding. Also ist es vielleicht auch was vergänglich ist. Und dann kam mir, wir hatten es nämlich auch von der 80er-Jahre-Musik und Voyage, Voyage, ein 80er-Jahre-Piepei. Also beim Eierkochen,
mal sehen.
Beim Eierkochen kommt es sehr stark auf die Zeit an. Ist das Ei zu hart oder zu weich?
Ja.
Und je nachdem, ob du ein ganz weich gekochtes oder ein hart gekochtes möchtest, läuft dann die entsprechende Musik dazu. Ne?
Ja,
also
cool.
Schmeißt es mit dem Ei
sehr
ins
gut.
Wasser. Bitteschön, ich reiche dir das Piepei rüber.
Das ist das Ei des Kolumbus. Dankeschön.
So. Super. Herzlichen Dank fürs Kommen, Wolf Küpper, und alles Gute.
Ja, vielen Dank dir auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.